Hallo und herzlich willkommen im Lehrerzimmer auf Kontrafunk, unserer Sendung rund um Erziehung, Pädagogik und Bildungspolitik in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Kerstin Kramer. Wir leben in einer Zeit der permanenten Reizüberflutung. Kaum ein Moment ohne Bildschirm, ohne Ablenkung, ohne Programm. Gerade Kinder erleben immer seltener Phasen des Nichtstuns. Dabei mehren sich Stimmen aus der Bildungsforschung, die genau darin ein Problem sehen. Denn Langeweile ist nicht nur ein unangenehmer Zustand, sondern ein wichtiger Motor für Kreativität, Selbstständigkeit und Denken. Was wir verlieren, wenn Kinder sich nicht mehr langweilen und warum das Nichtstun pädagogisch wertvoll sein kann, darüber spreche ich heute mit Frau Professor Margret Stamm, emeritierte Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Universität Fribourg in der Schweiz. Außerdem blicken wir nach Italien. Dort hat die Regierung eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, die die staatliche Sexualerziehung regeln soll. Konkret heißt das, keine Sexualerziehung in Kindergarten und Grundschule. In weiterführenden Schulen müssen Eltern der Sexualerziehung erst zustimmen, bevor sie stattfinden kann. Über die Hintergründe dieser Initiative, die gesellschaftliche Debatte in Italien und mögliche Auswirkungen spreche ich mit dem Historiker und Publizisten Marco Gallina. Zwischendurch haben wir für Sie die wichtigsten Bildungsnachrichten der letzten Tage. Soweit die Themenübersicht und nun gute Unterhaltung mit der heutigen Ausgabe des Lehrerzimmers auf Kontrafunk. Ein verregneter Sonntagnachmittag, kein Termin, kein Bildschirm, nichts, was dringend erledigt werden müsste. Nur Zeit. Für viele von uns heute fast unerträglich. Dabei gehörte genau das früher zum Alltag, bei Kindern wie bei Erwachsenen. Warten, nichts tun, herumstromern im Kopf. Unsere heutige Gesellschaft tickt da anders. Optimiert, durchgetaktet, leistungsorientiert. Schon Kinder wachsen in Kalendern auf, Erwachsene funktionieren zwischen Meetings und Bildschirm. Was dabei verloren geht, bemerken wir oft erst spät. Eine, die sich seit Jahren mit Bildung, Entwicklung und den stillen Nebenwirkungen unserer Hochleistungsgesellschaft beschäftigt, ist Frau Professor Margret Stamm. Sie ist emeritierte Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Universität Fribourg in der Schweiz und leitet das von ihr gegründete Forschungsinstitut Swiss Education. Mit ihr spreche ich heute über die Mutter der Kreativität, über die Langeweile. Schönen guten Tag, Frau Professor Stamm.
Guten Tag, besten Dank für die Einladung.
Frau Stamm, dann steigen wir doch gleich mal ein. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Bildung, Hochleistung und kindlicher Entwicklung. Und ich nehme mal an, Ihr Kalender ist sehr voll. Wann haben Sie sich denn zuletzt so richtig gelangweilt?
Also, das stimmt, der Kalender von mir ist voll. Aber ich langweile mich manchmal jeden Tag ein wenig, aber auf eine sehr spezielle Art. Wenn ich am Arbeiten bin, wenn ich am Schreiben bin und ich nicht vorwärts komme, dann bin ich eine, die dann irgendetwas sehr Unnötiges macht oder irgendwas mit KI macht oder irgendwas auf Google sucht und so weiter. Oder wie Sie vorhin schön gesagt haben, herumstromere. Ich kenne die Langeweile sehr gut und ich kenne die Langeweile auch sehr gut aus meiner Kindheit. Also sie gehört auch ein wenig zu mir.
Sie nennen ja die Langeweile einen wenig geliebten Schatz. Das habe ich in einem Ihrer Texte gelesen. Warum mögen denn die Leute heute keine Langeweile mehr?
Also ich glaube, die Langeweile hat ja schon immer ein wenig die Leute beschäftigt, wie das ja Friedrich Nietzsche sehr schön gesagt hat, weil es etwas Unangenehmes ist. Und er hat gesagt, das sei die unangenehme Windstille der Seele. Und das Unangenehme liebt man ja eigentlich nicht. Und heute sind, wie Sie das eingangs erwähnt haben, die Bedingungen ganz anders geworden. Früher hat man gewusst, ich langweile mich als Kind zum Beispiel am Sonntagnachmittag oder überhaupt übers Wochenende. Und heute ist halt die ganze Zeit eines Kindes, einer Familie, in der Schule, in unserem ganzen Gesellschaftssystem knapp. Und man rennt immer der Zeit hinten nach und man hat keine Zeit und kann eben so die Langeweile irgendwo immer ein wenig beiseite schieben.
Kann man vielleicht so zusammenfassen, dass statt Windstille so ein Dauersturm existiert?
Ein Dauersturm, der einem aber auch unangenehm ist. Also das ist vielleicht das Gemeinsame. Die Langeweile ist unangenehm und der Dauersturm auch.
Sie sehen ja in der Langeweile den Boden dafür, dass Kreativität entstehen kann, also die Mutter der Kreativität sozusagen. Kommen wir vielleicht mal darauf, was passiert denn im Kopf, wenn nichts passiert?
Wenn nichts passiert, dann entsteht eben ein relativ unangenehmes Gefühl, aber wenn Kinder, ich sehe das sehr viel bei Kindern, wenn man ihnen Raum lässt für die Selbstentfaltung, wenn man ihnen Raum lässt ohne Strukturen, dann kommen sie plötzlich zu eigenen Ideen. Sie können etwas tun, das ihnen gefällt, oder sie können vor allem eben etwas nachgehen, vielleicht auch träumen, in Gedanken sein. Und deshalb sagt man ja, Langeweile ist auch eine Schule der Selbstwahrnehmung und der Selbstbegegnung. Also es braucht eine Basis, die Kinder oder überhaupt Menschen einmal ausprobieren müssen. Sie müssen sich damit beschäftigen. Und dann kommt plötzlich die Erfahrung, dass man ja etwas mit sich selbst anfangen kann oder eben muss. Und das ist das, was die moderne Pädagogik sagt, man lernt sich dann, sich selbst regulieren. Also ich muss mit mir selber umgehen, ich muss mit meinen Gefühlen umgehen, ich spüre plötzlich Impulse, ich habe Unbehagen, ich muss mit diesem Unbehagen umgehen, plötzlich kommen Interessen, plötzlich kommen Ideen. Und das ist eigentlich das Wichtige an dieser Langeweile, dass eben auch die Ideen kommen. Häufig kommen die Ideen nicht, wenn man am Schreibtisch sitzt und sich enorm mit irgendetwas beschäftigt, sondern häufig kommen die Ideen, wenn man im Wald spaziert, wenn man joggen geht, wenn man in der Sauna ist, wenn man einschläft oder in der Nacht erwacht. Also in solchen Momenten kommen oft die besten Ideen und eben dem sagen wir selbst Regulation.
Ja, viele Eltern werden den Satz ihrer Kinder ja kennen, mir ist so langweilig, und dann läuft die Beschäftigungsmaschinerie der Eltern los. Also ich beobachte zumindest, dass es vor allem den Eltern auch sehr schwer fällt, die Langeweile ihrer Kinder auszuhalten. Warum ist das so?
Ich denke, erstens einmal hängt heute in unserer Optimierungsgesellschaft und in unserer ökonomisierten Gesellschaft, wir sprechen ja auch von der Ökonomisierung der Kindheit, wenn ein Kind sich meldet und sagt, mir ist immer so langweilig, löst das häufig ein schlechtes Gewissen aus bei den Eltern. Sie denken, wir fördern unser Kind zu wenig gut, wir geben ihm zu wenig Anregung. Jetzt bin ich mal zu Hause und während der Woche bin ich am Arbeiten. Jetzt ist meinem Kind langweilig, jetzt muss ich ihm etwas bieten. Und das ist fast immer so, dass wenn Kinder diese Langeweile beklagen, dass man dann sofort ein Programm zusammenstellt. Man versucht auch am Wochenende nachzuholen, was vielleicht unter der Woche an Zusammensein gefehlt hat. Und für die Eltern ist das heute, ein Kind zu haben, das Langeweile hat, das tönt für sie so, wie dass sie dem Kind zu wenig Anregung geben, es zu wenig fördern und eigentlich eben nicht perfekte Eltern sind.
Sie sagen ja auch, man sollte eben die Langeweile nicht nur in der Familie, auch in der Schule aushalten und nicht vermeiden, nämlich als Lernraum sozusagen begreifen.
Genau. Und dass Kinder, Sie haben es am Anfang auch sehr schön erwähnt, dass sie so terminiert sind, dass die Woche durchgetaktet ist. Fast jede Minute weiß man schon am Montagmorgen, wie sie dann am Freitag aussehen wird. Und Eltern sind auch so durchgetaktet. Das meine ich. Aber ich habe vorhin nur auch auf diese Problematik hinweisen wollen, dass es auch zu viel Langeweile gibt. Auch Erwachsene, vor allem ältere Menschen, denen es langweilig ist. Aber ich spreche eben eher jetzt von Familien- und Kinderbeziehungen und dann noch teilweise in der Schule, dass man ihnen dort viel zu wenig Freiräume gibt, Räume, in denen sie eben selbst kreativ werden können und man sie lässt, ihre Interessen finden. Das findet in der Schule wenig statt.
Also diese Terminkindheit, von der Sie sprechen, und dann dazu eben noch die terminierte Erwachsenenwelt, das ist eben dieses Durchgetaktet in unserer Gesellschaft. Was geht denn da konkret verloren für beide, für Kinder als auch für Erwachsene?
Häufig geht die Beziehung verloren. Also, dass ich als Mama oder als Papa für das Kind verfügbar bin. Wenn das Kind einmal Zeit hat oder zu Hause ist, dann bin ich als Mama oder Papa vielleicht eben unter Druck, weil ich gerade gehen muss, weil ich einkaufen soll, weil ich Abendessen kochen soll. Und die Familie ist ja heute eigentlich eine sehr organisierte logistische Einheit, würde ich mal sagen. Also Papa und Mama müssen alles organisieren, damit die Familie klappt. Und da geht eben sehr viel Spontanität verloren. Auch Kinder, die jetzt Bedürfnisse hätten, die irgendetwas erzählen möchten oder die gerne mal etwas basteln möchten, aber die Eltern haben nur am Wochenende Zeit, da geht relativ viel verloren und zwar auch viel verloren, weil anstelle dieser Langeweile sehr häufig gibt es diesen Leistungsdruck und diesen Optimierungsdruck. Deshalb habe ich vorhin auch von der ökonomisierten Kindheit gesprochen, dass Kinder heute eigentlich schon sehr früh, schon in der Vorschule, müssen sie leisten. Also sie müssen auf die Schule vorbereitet werden, sie müssen die Buchstaben lernen, sie müssen Mathematik lernen, sie gehen in Förderprogramme, in die Sprachförderung, das ist ja zum Teil sehr gut, da möchte ich gar nichts kritisieren, aber es gibt keine Unstrukturiertheit mehr, sondern es ist alles getaktet und die Eltern müssen die Kinder dahin bringen, dorthin fahren. Das ist unsere Optimierungsgesellschaft, die nicht mehr erlaubt, keine Strukturen zu haben.
Dieses keine Strukturen findet man wahrscheinlich in dem freien Spiel, von dem Sie auch sprechen. Beziehungsweise sprechen Sie ja davon, dass es einen dramatischen Rückgang des freien Spiels ging. Können Sie darauf nochmal genauer eingehen, was Sie unter diesem freien Spiel verstehen und welche Bedeutung das für die kindliche Entwicklung, aber auch für die Bildungsentwicklung des Kindes hat?
Also das freie Spiel, und da bin ich nicht die Einzige, die das sagt, es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, die eigentlich den großen Wert für die Entwicklung des Kindes unterstreichen und die auch sagen, das freie Spiel ist die beste Förderung, sogar die beste Frühförderung. Und das freie Spiel hat in der Tat sehr abgenommen in den letzten Jahren, also in der Ausprägung. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Kinder heute vor allem in Institutionen sind. Sie können nicht mehr nach draußen und einfach sich selber organisieren miteinander. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass das freie Spielen heute in unserer, ich sage immer, wir sind auch ein wenig eine Angst- und Risikogesellschaft geworden. Und sehr viele Eltern, Erwachsene haben Angst vor dem freien Spiel, dass man die Kinder nicht unter Kontrolle hat, dass etwas passieren könnte, dass ein Kind blaue Flecken hat und so weiter. Und das ist einer der Gründe, warum die Kontrolle so stark zugenommen hat. Viele Kinder dürfen gar nicht mehr alleine nach draußen gehen. Sie dürfen nur mit anderen Erwachsenen nach draußen gehen. Und das freie Spiel wird heute auch häufig kontrolliert. Und wir wissen, dass Kinder, die frei spielen können und eben nicht kontrolliert werden durch die Erwachsenen, dass die sie immer anleiten und sagen, du musst jetzt das machen oder das, solche Kinder können sich entfalten, können diese Freiheit mit Kreativität ausfüllen und solche Kinder werden eben auch selbstbewusster und sie lernen Selbstvertrauen. Wenn sie mit anderen Kindern etwas bauen können, wenn sie auf einen kleinen Baum steigen dürfen, wenn sie von irgendwo von einer Bank hinunterspringen dürfen. Manchmal passiert etwas, manchmal schlägt man einen Zahn raus, manchmal gibt es eben blaue Flecken, wie ich gesagt habe. Aber das sind alles Dinge, die eigentlich das Leben als interessiertes, kreativ werdendes Kind, neugieriges Kind reicher machen.
Mhm. Auch da nochmal die Frage, was würden Sie Eltern raten, damit die Kinder eben wieder mehr sich selbst überlassen sein können?
Also ich unterstütze eben auch Eltern, weil heute häufig ein Elternbashing stattfindet. Man sagt immer, Eltern müssten, Eltern sollten, es ist ja fürchterlich, wie sich die verhalten und so. Aber es ist eben unsere Risiko- und Angstgesellschaft, die erwartet, dass Eltern ihre Kinder kontrollieren, dass sie sie nicht alleine irgendwo hingehen lassen. Die Elterntaxis, die sind wahrscheinlich bei Ihnen in Deutschland auch auf jeden Fall sicher sehr verbreitet, wo man die Kinder hinfährt und die Eltern werden verantwortlich gemacht, dass ihr Kind sicher, gesund und unbehelligt aufwächst. Und diese Angst haben Eltern eben auch verinnerlicht. Und darum ist es fast logisch, dass Eltern heute ihre Kinder immer überwachen. Es gibt Tracking-Uhren, man ist immer bei ihnen, es gibt die Babyphones bereits nach der Geburt und so weiter. Und man möchte einfach das Kind immer auf dem Radar haben. Und das ist eben auch eine Schwierigkeit. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Freiheit, die man den Kindern nimmt, auch den größeren Kindern nimmt, dass die auch mit dem Rückgang des psychischen Wohlbefindens zu tun haben. Dass Kinder, die immer kontrolliert werden, dass die sich nicht so entwickeln können, dass sie sich entfalten können, dass sie etwas selber machen dürfen, dass ihnen immer Erwachsene sagen, was jetzt richtig ist und was falsch ist. Wenn ein Kind zum Beispiel sagt, mir ist so langweilig, das haben mir Kindergartenlehrpersonen, also Erzieherinnen, schon oft erzählt, wenn sie sagen, ihr dürft jetzt heute im Kindergarten eine Stunde machen, was ihr wollt, dass dann viele Kinder zu ihnen kommen würden und sagen, was soll ich jetzt machen, ich weiß nicht was. Das sind Kinder, die nach Anleitung funktionieren. Und dann verwundern wir uns, erstaunen wir uns, warum Kinder mit 15, 16, 17 immer noch nicht selbstständig sind und nicht wissen, was sie eigentlich wollen und sehr stark nach wie vor vom Elternhaus, vom Erwachsenen abhängig sind.
Kommen wir zum Smartphone, einem der, würde ich sagen, effektivsten Langeweileverhinderer. Zumindest wird es von vielen ja genau dafür benutzt. Was macht erstmal ganz allgemein das Smartphone mit den Kindern und wie beeinflusst das Smartphone auch die Bildung von Kindern?
Also das Smartphone ist heute ein Dauerbrenner geworden. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber in der Schweiz hat es jetzt verschiedene Kantone, die das Smartphone verbieten in der Schule. Es gibt sehr viele Schulen, die das Smartphone verbieten. Aber es ist eine Tatsache. Sie sehen, wenn Sie etwas Feldforschung machen auf Bahnhöfen, in Bussen, im Zug, wie schon die kleinsten Kinder im Kinderwagen ein Smartphone von Mama oder Papa bekommen und dann wie behext draufschauen und absolut ruhig sind und bereits, bevor sie sprechen, schon wischen können. Also sie können sofort das Smartphone irgendwie bedienen. Das ist ein so magisches Ding geworden, dass es natürlich auch die Erwachsenen beeinflusst. Also sie sehen ja häufig eine Mama mit einem Kind im Kinderwagen. Das Kind hat vielleicht sogar ein Smartphone in der Hand und die Mama schaut auch dauernd in das Smartphone. Und wenn das Kind eine Frage hat oder irgendetwas möchte sprechen, dann nimmt das die Mama oder der Papa gar nicht wahr. Also das Smartphone ist ein Dauerbegleiter geworden in den Familien und man spricht ja jetzt auch vom neuen Kind-Autismus, dass Kinder schon dann, wenn sie nur krabbeln können, dass die sich sehr stark auf Smartphone oder auf Tablets konzentrieren und dass die dann nicht richtig zu sprechen beginnen. Das ist ein neues Phänomen, das jetzt immer mehr aufkommt, das untersucht wird, weil wir haben ja immer mehr Kinder, die im Kindergarten sagen wir in der Schweiz, also mit 3, 4 Jahren oder bei Schulbeginn einfach noch nicht richtig Deutsch können. Solche, die Deutsch zu Hause sprechen, nicht nur diejenigen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Das Smartphone ist eigentlich auch ein Killer, dass Kinder sich mit sich selbst beschäftigen können, weil man stellt die Kinder ruhig. Das ist ja so etwas Angenehmes, wenn sie im Restaurant sind, wenn sie beim Café sitzen. Wenn die Kinder ein solches Gerät bekommen, dann sind sie artig, ruhig, still, wirken gut erzogen. Das ist ein großes Problem und das Problem wird eigentlich noch größer gemacht durch die Eltern, weil viele Eltern sind sehr schlechte Vorbilder im Handy, im Smartphone-Konsum, weil sie dauernd dran sind. Zu Hause beim Tisch ist das Smartphone dabei, wenn der Papa noch einen Call machen muss, weil er beruflich ein Projekt hat, das jetzt gerade in der Endphase ist, dann ist das selbstverständlich, dass ein älterer Teil dann am Tisch diese Sitzung macht und die anderen essen. Für mich ist das ein Hauptargument, dass man viel stärker nicht nur Medienkompetenz für Kinder entwickeln sollte und anwenden sollte, dass sie so kompetent werden, sondern es braucht auch eine Elternarbeit. Eltern sind Modelle, Eltern sind Vorbilder, ob sie wollen oder nicht. Und wenn die Eltern das nicht sind, dann ist es eigentlich logisch, dass die Kinder die Eltern kopieren und dann eben schon mit 6, 7 Jahren fast süchtig sind. Das ist ein großes Problem. Und eben das Zweite ist die Sprachentwicklung. Mit dem Handy muss ich eigentlich fast keine Konversation führen. Ich kann mich mit dem Handy selber beschäftigen.
Zum Schluss mit Blick auf die Bildung bzw. auf unser Thema heute, die Langeweile im Zusammenhang mit Bildung. Was würden Sie sich wünschen im Umgang mit der Langeweile?
Also ich möchte nicht schwarz malen und man kann nicht irgendetwas jetzt stoppen. Wir sind eine solche digitale Welt geworden und eine Optimierungsgesellschaft geworden, eine ökonomisierte Gesellschaft geworden. Ich würde im Kleinen beginnen. Ich sage, Langeweile ist kein Defizit, es ist ein Lernumfeld, eine Quelle oder ein Lernraum müsste das auch werden. Ich denke, man sollte sich stärker mit dieser Langeweile befassen. Es sollte auch ein Qualitätsmerkmal werden und nicht nur etwas, dass man als großes Defizit erachtet oder sogar mit Abscheu beachtet.
Mit der emeritierten Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften sprach ich über die unterschätzte schöpferische Kraft, die in der Langeweile steckt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, bestens.
Hören Sie jetzt eine neue Ausgabe der Bildungsnachrichten im Kontrafunk.
Die Deutsche Lehrergewerkschaft, GEW, hat Arrest als Strafe für Schulschwänzen kritisiert. Es sei eine schulpolitische und pädagogische Bankrotterklärung, dass Jugendliche wegen wiederholten Schulschwänzens für ein paar Tage ins Gefängnis müssten. Die Maßnahme sei zudem, wie man oft hören könne, weitgehend wirkungslos oder sogar kontraproduktiv, sagte das Mitglied der Geschäftsleitung der GEW, Anja Bensinger-Stolze. Das niedersächsische Justizministerium verteidigte hingegen das Vorgehen. Arrest für Schulabstinenzler sei ein grundsätzlich taugliches Mittel, um auf Jugendliche einzuwirken. In Niedersachsen und Bremen gab es im ersten Halbjahr mehr als 350 Arrestanten. Hessen zählte bis zum Oktober 48 Betroffene. Die übrigen Länder machten dazu keine Angaben. In Deutschland kann Jugendarrest als letzte Sanktionsmöglichkeit gegen notorische Schulschwänzer verhängt werden. Diese Strafmaßnahme kommt unter bestimmten Voraussetzungen für maximal eine Woche zum Einsatz. Heimunterricht entbindet Kinder nicht von der Schulpflicht. Zu diesem Ergebnis kommt das Verwaltungsgericht Münster. Demnach hat der Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen Eltern mit Kindern im Heimunterricht zu Recht dazu verpflichtet, ihre Kinder an einer Schule anzumelden, damit die Schulpflicht erfüllt wird. Die Eltern hatten ihre Kinder aus religiösen Gründen zu Hause unterrichtet. Dabei hatten sie Hilfe des Vereins Freies Christliches Heimschulwerk in Anspruch genommen. Das Wohl ihrer Söhne und Töchter sei so nicht gefährdet, so die Eltern. Diese Sicht teilte der Kreis nicht. Die Schulpflicht könne so nicht erfüllt werden, weil es sich bei dem Verein weder um eine öffentliche Schule noch eine Ersatz- oder anerkannte Ergänzungsschule handelte. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Eltern können noch am Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen die Zulassung der Berufung beantragen. In der Schweiz kommen bei Elterngesprächen vermehrt Dolmetscher zum Einsatz. Dolmetscher werden beigezogen, wenn eine Verständigung mit den fremdsprachigen Eltern auf Deutsch nicht möglich ist. Die stärkste Zunahme der Kosten für Dolmetschereinsätze verzeichnet der Kanton Zürich. Zwischen 2019 und 2024 sind die Kosten in diesem Bereich um über 40% gestiegen. Der Kanton Zug verzeichnete für den gleichen Zeitraum eine Kostensteigerung von über 30%. Dieser Trend zeigt sich gesamtschweizerisch und geht nicht nur auf das Anwachsen von Flüchtlingen aus der Ukraine zurück. Von den ca. 600.000 Kindern, die zwar in der Schweiz geboren sind, aber zwei zugewanderte Elternteile haben, sprechen über 60% in der Familie kein Deutsch. Die maßgebliche Ursache des erhöhten Dolmetschereinsatzes liegt also in dem Anteil von Eltern, die sich nicht integriert haben. Sie verstehen kein Deutsch, obwohl sie schon sehr lange in der Schweiz leben. Eine kürzlich von der OECD veröffentlichte Studie hat zudem auf gravierende Bildungsdefizite bei Kindern hingewiesen, wenn die Unterrichtssprache in der Familie nicht gesprochen wird. 15-jährige Jugendliche mit Migrationshintergrund liegen beispielsweise bei den Lesekompetenzen durchschnittlich ein ganzes Schuljahr hinter Gleichaltrigen mit Schweizer Eltern. Mehr als die Hälfte aller Kinder an Wiener Schulen, die bei Schuleintritt dem Unterricht aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht folgen können, sind in Österreich geboren und haben meist mehr als 2 Jahre den Kindergarten in Wien besucht. Ein Viertel dieser Kinder kann zwar dem Unterricht nicht folgen, besitzt aber die österreichische Staatsbürgerschaft. Das Sprachproblem an Wiens Schulen wird demnach nicht nur von den Neuankömmlingen verursacht. In manchen Bezirken ist die Situation außerordentlich dramatisch. So konnten in Margareten im Oktober 2025 knapp 80% der Kinder aufgrund ihrer mangelnden Deutschkenntnisse nicht normal eingeschult werden. In den Bezirken Favoriten, Brigittenau oder Otterkring liegen die Quoten ebenfalls teils über 70%. Das bedeutet, dass in einer durchschnittlichen Klasse mit 22 Kindern oft nur 5 den Lehrer problemlos verstehen können.
Das waren die Bildungsnachrichten. Die Redaktion hatte Christina Rüdiger, Sprecherin war Eva Horstmann. Während in Deutschland, Österreich und der Schweiz Kuschelhöhlen für Kindergartenkinder inzwischen fast zur Normalität geworden sind und sogenannte sexuelle Bildung immer früher ansetzt, geht die italienische Regierung einen anderen Weg. Keine Sexualerziehung in Kindergarten und Grundschule, stattdessen Elternrechte und Zustimmungspflicht in weiterführenden Schulen. Der Vorstoß sorgt hierzulande für Aufregung, in Italien selbst aber trifft er eher auf Zustimmung. Was steckt hinter dieser Entscheidung? Warum war sie möglich? Und was sagt der italienische Weg über den deutschen Umgang mit Sexualerziehung, Staat und Familie? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Historiker, Publizisten und Italienkenner Marco Gallina, der die aktuellen politischen Entwicklungen in Italien analysiert und einordnet. Und damit schönen guten Tag, Herr Gallina.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Herr Gallina, die italienische Regierung unter Giorgia Meloni hat vor kurzem einen Gesetzentwurf zum Thema Sexualerziehung in Schulen eingebracht. Welche Regelung sieht denn das Gesetz genau vor, beziehungsweise wie war das eigentlich in Italien bislang?
Ja, da muss man etwas vorgreifen. Es gibt in Italien keinen verpflichtenden Sexualkundeunterricht, obwohl das ein Projekt ist, das eigentlich seit den 1970ern von der italienischen Regierung umgesetzt werden sollte, wollte, aber nicht zustande kam, hat auch ein paar historische Gründe, liegt allerdings auch, das muss man offen sagen, mit der etwas chaotischen Regierungszeit der letzten gut und gerne 50 Jahre zusammen. Das wissen Sie vielleicht, dass in Italien sehr lange die sogenannte Democrazia Cristiana an der Macht gewesen ist, also die Christdemokraten, häufig in Mehrparteiensystemen. Also das waren dann meistens so 5 Parteien, die zusammengearbeitet haben. Und da war es nicht so einfach, bei dem Thema beispielsweise einen Konsens zu finden. Das gilt für die Zeit vor den 1990er Jahren. Heißt, Italien hat also, während das in Europa eben exakt in dieser Phase angefangen hat mit dem verpflichtenden Sexualkundeunterricht, aufgrund dieser Zusammenhänge das nicht eingeführt. Es gab immer wieder das Konzept des freiwilligen Sexualkundeunterrichtes, den konnten die Lehrer einführen, mussten sich aber selbst darum kümmern. Es war also nichts vom Staat vorgeschrieben. Und was die Meloni-Regierung jetzt eben tut, um auf die aktuelle Situation zurückzukommen, ist überhaupt eine Art von System einzuführen. Und das System sieht eben vor, ja, es darf Sexualkundeunterricht geben. Der ist ab dem 14., 15. Lebensjahr, aber nur mit Zustimmung der Eltern. Also es ist auch hier weiterhin ein freiwilliges Modell, aber es gibt überhaupt ein Modell. Während damit zugleich Frühsexualisierung, also von wegen in der Grundschule beispielsweise oder auch gar im Kindergarten, damit de facto verboten ist. Das ist im Grunde der Kern des Gesetzes.
Also Italien setzt sozusagen tatsächlich auf einen Stopp des sehr frühen Einsetzens von Sexualerziehung, während das ja in Deutschland, ich hatte das ja in der Anmoderation schon angedeutet, genau anders ist, auch in Österreich und der Schweiz ist das komplett diametral eigentlich dazu. Wollen Sie noch mal ein Stück darauf eingehen, also außer der italienischen Besonderheit der Regierungen, dass sie sich da nicht einig wurden, warum das in Italien doch anders läuft als in vielen anderen europäischen Ländern?
Es gibt natürlich mehrere Gründe. Sie müssen mal bedenken, das italienische Parteiensystem, das habe ich schon angedeutet, ist seit den 90er Jahren sehr stark umgeändert worden. Also zum Beispiel Democrazia Cristiana gibt es eben nicht mehr. Es gibt neue Parteien oder unbenannte Parteien. Es gibt dann noch einmal ein Chaos der Parteien Anfang der 2010er. Und wieso erwähne ich das? Sie wissen, gerade hier in Deutschland ist es ja so, dass mit der Grünen Partei ein dezidierter Verfechter dieser, man sagt heute eben, Woken-Ideen vorhanden ist, den es in dieser Art und Weise in Italien eigentlich nicht gibt. Ich sage eigentlich, weil da tut sich auch langsam etwas, aber das ist eben der springende Punkt. Es tut sich langsam etwas. Dafür gibt es mehrere Gründe. Freilich, einerseits die kulturkatholische Prägung des Landes spielt schon eine große Rolle. Ich sage explizit kulturkatholisch, weil natürlich auch mit der Spiritualität ist es freilich nicht mehr so, wie es in den 50er, 60er Jahren gewesen ist. Allerdings, was unter kulturkatholisch zählt, ist definitiv der Stellenwert der Familie. Also es gibt zwei Dinge, die sehr wichtig sind. Das ist einerseits auch in Norditalien, also nicht nur dieses klassische süditalienische Flair, sondern auch in Norditalien weiterhin die Familie eine große Bedeutung hat. Und andererseits immer alles eher skeptisch betrachtet wird, was vom Staat kommt. Und das wissen die Politiker im Grunde auch. Sie können übergriffige Gesetze, ich sage es ganz deutlich, in der Art und Weise, wenn sie in das Innere der Familie reingehen, in Italien schwieriger umsetzen, weil es nicht einmal um den Widerstand geht. Also die Leute ignorieren es einfach. Sie kennen die italienische Ignoranz. Ja, das ist auch völlig klar, was verabschiedet wird und was umgesetzt wird. Das gilt von der Sexualpolitik bis zum Straßenverkehr. Ja, in Italien gibt es auch Straßenverkehrsregeln und wissen ganz genau, wie die Realität aussieht. Mhm. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Heißt, man kennt ja sein rebellisches Volk. Und wir kennen vor allen Dingen das rebellische Volk, das ist auch sehr bereit, freiwillig einfach mal Leute ziemlich rigoros in die Wüste schickt. Ja. Das Chamäleon der Politiker funktioniert natürlich so, dass man einfach dann sich umbenennt und eine andere Partei gründet und dann wiederkommt. Aber um eine lange Geschichte kurz zu machen, Familie hat noch immer einen anderen Stellenwert. Und das fängt ja nicht nur an bei den Kindern. Sie wissen, in Italien beispielsweise hat auch noch das Alter einen anderen Stellenwert. Während wir hier sehr viel über Pflege reden in Deutschland beispielsweise auch und über Altersheime und so weiter, gibt es in Italien immer noch weitflächig das System, dass die Kinder relativ lange bei den Eltern bleiben. Das wird immer so etwas skeptisch beäugt, aber das sagt doch etwas aus über den Familienzusammenhalt. Während ja in Deutschland man jetzt nicht schnell genug haben kann, dass die Kinder möglicherweise aus dem Haus raus sind. Und andererseits ist es natürlich so, dass es immer noch sehr viele Familien gibt, wo die älter gewordenen Eltern oder Großeltern dann in einen anderen Teil des Hauses ziehen, meistens ins Untergeschoss oder ins Obergeschoss, je nachdem, wo die ehemalige Elternwohnung ist, und die Kinder in einen anderen Teil des Hauses. Das sind ja Zustände, die gibt es in Nordeuropa so in der Art nicht mehr. Was natürlich dazu führt, dass es auch eine gewisse Atomisierung gibt in Nordeuropa, wo der Staat viel freier eingreifen kann, weil es einfach auch ein gewisses, ja, wie soll man sagen, eine gewisse Mentalität gibt, die den anderen nicht sieht. Und das bezeichne ich eben als diesen kulturkatholischen Teil, der da eine gewisse Resilienz gewährt, die es vielleicht so in diesem Bereich woanders nicht mehr so stark gibt.
Ja, bleiben wir gerade noch beim Volk. Also ich sagte ja schon, die Kritik aus dem Ausland, also insbesondere aus Deutschland, ist relativ scharf an diesem Gesetzesvorhaben. Wie wird denn der Vorstoß der Regierung Meloni in Italien selbst aufgenommen?
Ja, das ist ein sehr schönes Thema, denn natürlich, wenn Sie jetzt das lesen, was die deutschen Medien aufnehmen, die deutschen Medien nehmen natürlich gerne die Meinung der Opposition auf, ja, und sie nehmen natürlich das auf, was die Opposition sagt, die dagegen ist. Eine der schönsten Sprüche war natürlich, ich meine, es war vom M5S gewesen, also Movimento Cinque Stelle, das früher von Beppe Grillo geleitet worden ist, mittlerweile von Conte, dem ehemaligen Ministerpräsidenten, wo man sagte, ja, die Regierung hat Angst vor Sex, wo ich mir denke, also, Italien ist nicht gerade bekannt als das Land der Prüderie, ganz ehrlich gesagt. Es ist ja nicht so, als ob die Italiener ein puritanisches Verhältnis zu hätten und bloß keine Nacktheit in der Öffentlichkeit zu zeigen. Also das, spätestens da ist es ja auch spannend zu sehen, dass ausgerechnet dieses Land jetzt als Steinzeitland in Europa gesehen wird, wo man auf gar keinen Fall darüber reden darf, wie die Kinder auf die Welt kommen. Ja, es ist ja eigentlich paradox, deswegen ist es ja auch so schön, dass es gerade in Italien passiert, weil es ja die gesamte Heuchelei aufzeigt, die mal zusammenhängt, denn es geht natürlich nicht um sexuelle Aufklärung, sondern wie Sie richtig sagen, um Frühsexualisierung, sonst würde man auch in Deutschland sich jetzt nicht so echauffieren. Also die Positionen werden übernommen und ich finde, dass sie das Bild nicht ganz wiedergeben. Freilich in den großen Metropolen, also in Mailand, auch mit der Studentenschaft, wo es natürlich auch dort eine neue Form der Lebenskultur gibt, von wegen die Viertel, in den brasilianisches Sushi gegessen wird. Ja, da wissen Sie ganz genau, da sind Sie nicht mehr im alten Mailand der 1950er Jahre, sondern bereits im kosmopolitischen, globalisierten Westen, wo alles austauschbar ist und natürlich die Ideologie, die vor allen Dingen aus Deutschland, aber auch aus Amerika kommt, die maßgebliche ist. Ja. Das gilt auch für Studentenstädte wie Perugia beispielsweise. Das ist eine große Stadt, wo auch viele Auslandsstudenten da sind, die natürlich mit ihren Ideen auch die italienische Hochschule beeinflussen. Bologna natürlich auch ganz kannst Beispiel, also persönlich war Bologna für mich die erste Stadt, wo ich diese bunt gefärbten Damen zum ersten Mal getroffen habe. Das war für mich vorher.
Also die Haare waren bunt gefärbt.
Ja, also dieses hellblaue, getönte, pinkfarbige, das habe ich vorher gar nicht gekannt. Das habe ich in Bologna zum ersten Mal gesehen. Also natürlich, diese progressiven Zentren gibt es und mit Sicherheit wird es da einige Leute geben, die sagen, ja, das ist ganz furchtbar. Aber was prägt denn Italien größtenteils? Italien prägen die großen Mittelzentren. Das sind die Städte zwischen 100.000 bis 200.000 Einwohner. Ja, das ist in Norditalien ganz klassisch, so Städte wie Vicenza, Verona, im Veneto, wo es eine gewisse Balance gibt. Das gilt aber auch selbst für die tiefrote Toskana. Ja, das wissen Sie vielleicht, die Toskana ist ein Land, das wird immer rot und immer links. Ja, aber das Interessante ist, die italienischen Linken, die haben Aufholbedarf gegenüber zum Beispiel den deutschen Linken. Ja, es gab vor einigen Jahren, das war unter der letzten Regierung, die ja immer wieder gewechselt hat. Es gab ja eine Regierung, der mal Mario Draghi vorgestanden hat, davor war es Conte. Das war immer so ein bisschen technische Regierung, vor allem in der Corona-Zeit. In der Zeit gab es den Vorstoß mit dem sogenannten ZAN-Gesetz. ZAN ist ein homosexueller Abgeordneter, der sich für diese LGBT-Rechte einsetzte. Und dieses ZAN-Gesetz, das wäre gewissermaßen so ein bisschen ein Selbstbestimmungsgesetz light gewesen. Also nicht so weitgehend wie das deutsche, aber da waren dann auch schon Gesetze gegen Transphobie oder Homophobie drin. Und natürlich sollte auch ein bisschen die Homo-Ehe vorbereitet werden, die, wie Sie wissen, in Italien bis heute auch nicht der Fall ist. Ja, es gibt keine Ehe für alle in Italien. Das ist auch eines der Länder, die sich dagegen wehrt bis heute. Und nicht mal wirklich aus ideologischen Gründen, sondern ich sage da wieder das Kulturkatholische, weil man einfach sagt, gewisse Themen die sollen nicht so sehr in die Öffentlichkeit. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, was ich dann in meinem Umfeld in Italien höre, ist dann immer wieder, das ist doch nichts für Kinder. Ja? Denk doch mal an die Kinder. Ist doch interessant. Wenn sie das hier in Deutschland sagen, dann sagen sie, oh, das ist heuchlerisch, das sind wieder diese ganzen Familienverbände, die dann immer das vorschieben mit den Kindern, nur um ihre reaktionäre Ideologie zu verteidigen. Und in Italien kenne ich viele, sagen die ganz, also ich sage jetzt mal ganz familiär, mein Vater würde das so sagen. Also von wegen, was tut das in der Öffentlichkeit? Und mein Vater ist jetzt mit Sicherheit kein strammer katholischer Ordensbruder in seinem Leben gewesen. Das ist einfach eine, wie soll man sagen, natürlichere Mentalität, Unterscheidung zwischen erwachsenem Alter, was in das Erwachsenenleben gehört, und was in das Kindesalter gehört. Das ist eine Mentalität, die kennen wir noch aus früheren Zeiten. Ja, und man tut so, als hätte es nicht gegeben. Man sagt ja immer, Italien liegt immer so gesellschaftspolitisch 30 Jahre hinter Deutschland. Und es konserviert natürlich auch einiges. Aber dass dieses Gesetz Zan, das ich eben erwähnte, nicht durchgekommen ist im Parlament, hing nicht nur an dem Protest der Mitte-Rechtsparteien, also Lega mit Salvini oder Fratelli d'Italia mit der Meloni oder auch Forza Italia, früher Berlusconi, heute Tajani. Das lag ja nicht nur an denen, die hatten ja keine Mehrheit im Parlament. Das lag daran, dass die damalige Koalitionsregierung Parteien hatte, die eher mittellinks standen, wo Leute waren, die sagten, das geht doch zu weit. Ihr seid doch verrückt geworden. Wir können doch jetzt nicht, nur weil jemand sagt, von wegen, er hält sich für eine Frau, das bestrafen, wenn jemand sagt, das ist keine Frau. Bei uns wissen sie, dass wir es mittlerweile gekommen ist hier in Deutschland. Es ist dieser gesunde Menschenverstand, der, das ist ja auch eine rechte Polone, ne? Common Sense oder Senso Comunale in Italien oder gesunder Menschenverstand, das ist ja bereits eine rechte Parole hier in Deutschland, wenn wir sagen, gesunder Menschenverstand in Italien. Kenne ich immer noch sehr viele Menschen, die sagen, ja, wie soll es denn anders laufen? Aber wie gesagt, freilich, das ändert sich auch. Das muss ich auch mal dazu sagen. Es ist nicht mehr, also ich merke auch so seit 10 Jahren sickert das ein.
Ja, genau. Kommen wir mal zu der Gegenseite, also zu den Linken im Woken-Sinne, so wie wir das kennen. Es folgen ja nicht alle diesem Kurs Melonis. Die Bürgermeisterin von Genua, Silvia Sales, will nämlich Sexualerziehung durchaus für 3- bis 6-Jährige gerne einführen im nächsten Jahr. Was ist da in Genua los?
Ah, das ist eine wunderbare Geschichte. Auch da gibt es mal wieder mehrere Punkte. Also sie wurde vom ZDF hervorragend in Szene gesetzt. Ja, also das ZDF hat wirklich eine Arbeit in Deutschland verbracht, sie in Szene zu setzen. Die hätte selbst die italienische Oppositionsbewegung gegen Meloni vielleicht nicht so schön in Szene setzen können, weil es so unschuldig ist. Ja, da ist diese junge, hübsche, ehemalige Leichtathletik-Sportlerin, die hat die Goldmedaille gewonnen bei Olympia. Ja, das ist ein Vorzeigegesicht und sie ist parteilos. Ja, sie steht einer linken Regierung in Genua vor, ist aber parteilos. Wieso kam sie an die Macht? Genua ist eigentlich eine eher konservative Stadt. Ja, es ist eigentlich eine Neuerung, dass wir dort eine nicht rechte Bürgermeisterin haben. Sie kam an die Macht, weil sie war auf einer Bürgerliste. Die wurde von den Linken unterstützt, weil sie damit endlich die Rechten losgeworden sind. Und dann dachte man sich, ja, die ist ja parteilos, ja, sie ist Mitte, die kann jetzt auch nicht so durchregieren. Die muss natürlich sich so ein bisschen auch um, sagen wir mal, die Genueser kümmern. Und dann kommt sie mit diesem Projekt. Und es wird dann so schön gesagt, ja, es ist so eine Art behutsamer Sexualkundeunterricht. Also es wird so getan, als sei das jetzt der Sexualkundeunterricht der 1970er Jahre, sagen wir mal so, wo dann jetzt einfach nur die Grundsachen genommen werden. Das Interessante ist, es gab unlängst einen kleinen Eklat. Da wurde nämlich ein Buch, ja, schlecht gemacht in der Öffentlichkeit. Da wurde dann gesagt, ja, auch die Rechte cancelt. Es ging um ein Sexualkundebuch für 6-Jährige. Mit, sagen wir mal, sehr expliziten Darstellungen, also ganz offen gesagt, Masturbation. Und auch ein Junge und ein Mädchen in diesem Post-Kindergartenalter, die sich gegenseitig befriedigt haben. Ja, also das, was wir hier wirklich als Speerspitzen der Frühsexualisierung auch kennen, wo dann so getan wird, ja, das ist eigentlich ganz harmlos. Und dann, wenn man reinschaut, Moment mal, was ist da eigentlich los? Weswegen diese ganze Sache natürlich jetzt unter einem besonderen Licht steht, nämlich das Wording, das verwendet wird, ist ein sehr ähnliches. Der Hintergrund unserer genuesischen Bürgermeisterin ist natürlich folgender. Kennen Sie Elli Schlein? Haben Sie schon von Elli Schlein schon mal gehört? Frau Schlein, das hören Sie schon am Namen, ist eine kosmopolitische Dame, die dem Partito Democratico, also die Freunde würden sagen, die sozialdemokratische, wir würden in Italien sagen, die sozialistische Partei, die Gegenpartei ist in der Opposition, also das Pendant, was früher die SPD gewesen wäre, aber noch einen Ticken weiter links. Frau Schlein steht davor, Frau Schlein ist bisexuell. Frau Schlein will eine Anerkennung Palästinas. Frau Schlein hat sich immer wieder hervorgetan mit möglichst progressiven Themen. Also ist sie so ein bisschen die Alexandria Ocasio-Cortez Italiens. Deswegen wird sie auch nichts. Sie können nicht gegen Frau Meloni einer Extremistin stellen. Sie bräuchten auf der Linken eigentlich jemanden, der eher so ein bisschen die Leute in der Mitte abgreift, weil sonst gehen die zu Meloni. Mhm. Und da haben sie eben hier unsere junge, attraktive Leichtathletik-Champion-Frau, die durchaus nicht uninteressant ist für die Linken und die wird so ein bisschen aufgebaut. Deswegen musste sie, das ist meine Interpretation der Dinge, so einen Point bringen, so einen Talking Point. Nee, wir machen das. Ja? Genua als Gegenbeispiel. Das passiert immer wieder mal, weil wenn die Linke keine Leute hat, schaut es natürlich so ein bisschen in die großen Städte. Wer ist Bürgermeister? Wen kann man da aufbauen? Und ich denke, dass wir es hier bei diesem Vorstoß weniger mit einer Überzeugungstat zu tun haben für Frühsexualisierung, als mit einem politischen Punkt, den man gegen Meloni zu machen versucht, nach dem Motto, wie bei Trump, wir machen das, weil das gegen Trump ist. Ja, nicht, weil es um Inhalte geht. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung einordnen.
Kommen wir doch mal zu einem Überzeugungstäter, zumindest deute ich den so. Ein ganz besonderer Fall ist ja auch Südtirol. Mir ist es relativ bekannt als eher ein Land, wo sehr frühe und progressive Sexualerziehung durchaus die Regel waren. Und Hubert Fischer, der Präsident der Plattform Sexualpädagogik Südtirol, der kritisiert natürlich den Vorstoß von Meloni auch deutlich. Können Sie darüber was erzählen, wie Südtirol zu bewerten ist?
Da bringen Sie ein schönes Thema auf, denn in Deutschland nimmt man Südtirol ja als sehr konservativ wahr. Also sehr traditionsbewusst, vor allen Dingen sehr auf die eigene Identität bedacht, also auf das Südtiroler Volkstum im Gegensatz eben zum übergriffigen italienischen Zentralstaat, spielt eine große Rolle. Und dass wir eben Trachten und Traditionen sehr geheiligt werden, muss man fast schon sagen, hat ja auch seine Bewandtnis, müssen wir nicht aus historischen Gründen übersagen. Aber damit hängt eben nun mal auch eine andere Tradition zusammen. Und diese Tradition heißt, dass man die Südtiroler Volkspartei wählt. Südtiroler Volkspartei ist von den autonomen Bewegungen, die es gibt in der Region, beziehungsweise in der Provinz Bolzano-Bozen, ist natürlich die stärkste Kraft. Nur, wo steht die traditionell politisch? Steht eher links. Der Partner der Südtiroler Volkspartei ist traditionell eben der Partito Democratico, den ich eben erwähnte, eben die Partei von Frau Schlein. Und deswegen ist man auch etwas immer wieder daran gebunden, was die machen. Also es war ganz interessant auch in der Vergangenheit, dass zum Beispiel, als es den Linken in Italien, sage ich mal, politisch nicht so gut ging, dass dann Frau Boldrini, das ist eine nicht ganz unbekannte Linke, dann immer in Südtirol dann Unterstützung fand. Ja? Also die musste dann dort quasi gepusht werden, damit sie auf italienischem Nationalniveau nicht so alleine steht. So muss man auch diesen Fall interpretieren, um es deutlich zu sagen, Südtirol ist zwar innerlich konservativ, die dort regierende Partei ist allerdings von ihrer Ideologie, muss man sagen, leider eben an die Linken angebunden. Und deswegen können dort auch definitiv Experimente vollzogen werden, die vielleicht anderswo aufgrund der mangelnden Autonomie in dieser Hinsicht nicht möglich werden. Und das Experiment des Sexualkundeunterrichts gehört dazu. Den gibt es dort in der 5. Klasse. Sie wissen, in Italien geht die Grundschule ja länger. Also das ist dann eben noch Grundschule, das ist noch nicht die weiterführende Schule. Und das sehen die Linken eben als eine Errungenschaft an, die jetzt so verteidigt werden muss, wie jede andere Autonomie in Südtirol. Also werden ein paar Sachen stark vermischt. Und wie Sie richtig sagen, da gibt es Kritik, da sagt dann der Sexualwissenschaftler, dann eben auch Medienwissenschaftler von wegen, ja, wie sollen die Kinder sonst aus Internet vorbereitet werden? Weil im Internet sind so viele schlimme Sachen, da wäre es besser, Sexualaufklärung früher zu machen. Ja, das ist das Argument, das dort gebracht wird. Und das ist eben die intellektuelle Linie. Dann gibt es die politische Linie, die eben ganz klar heißt, von wegen, wir in Südtirol lassen uns unsere Autonomie auch bei den blödsinnigsten Gesetzen nicht nehmen, um es mal auf den Punkt zu bringen. So, da gehen Sachen zusammen. Ja, und ich verstehe es ja auch. Wie gesagt, Südtiroler sind immer in der Defensive, was das angeht, weil sie immer Sorge haben, dass der italienische Zentralstaat ihnen ihre Autonomie nimmt. Muss ich allerdings fragen, ob das so klug ist, das zu verwenden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit der doch sehr ländlich lebenden Südtiroler Bevölkerung in ihren Tälern so viel Wert auf die Verteidigung ihres Sexualkundeunterrichts geben. Freilich wird es natürlich zu einem Politikum hochgespielt. Man will tatsächlich austarieren, ob man seine Bildungserrungenschaften nicht über das autonome Recht verteidigen kann. Und damit würde es dann tatsächlich dann wieder ein Kampf zwischen Autonomie und Zentralstaat werden und damit auf ein ganz anderes Feld gehoben werden, obwohl wir ja alle wissen, dass es hier natürlich um einen ideologischen Punkt geht, den man verteidigen will und mag er noch so fraglich sein.
Ja, kommen wir zum Schluss vielleicht nochmal zu so einem Ausblick. Wie Sie das einschätzen, dieser italienische Vorstoß, bleibt der jetzt eher ein Einzelfall oder ja, könnte das der Beginn einer europäischen Kurskorrektur werden?
Der erste Punkt ist natürlich, wir haben es hier mit einer Vorlage zu tun, die jetzt durch das Abgeordnetenhaus ist. Die muss noch durch den Senat, durch die zweite Kammer, bevor sie rechtskräftig wird. Also das ist ja noch nicht verabschiedet. Wobei die Zustimmung im Senat ist natürlich aufgrund der Mehrheiten eigentlich definitiv gegeben. Nur man muss immer abwarten, weil auch in Italien politische Mühlen malen manchmal etwas langsamer. Und wenn es dann durchkommt, das ist der Punkt, worauf ich hinaus, wenn es dann durchkommt, denke ich, dass es weiterhin noch in Italien eine Auseinandersetzung aus den genannten Punkten gibt. Ja, es ist ein Thema, das man dann hochzieht, erst einmal, um es gesellschaftlich zu besprechen. Denn, das wissen Sie, in Italien, die Linken, wir sind im Jahr 2026, 2027 ist Parlamentswahl wieder. Ja, das ist mit Sicherheit ein Politikum, das aufgenommen wird, denn in der Tat, Italien selber ist innerlich natürlich auch ein bisschen zerrissen, weil auch dort das urbane Milieu progressiver tickt als das ländliche Milieu und man wird das verwenden. Das bin ich festen Überzeugung. Also auch wenn es durchkommt, wird die gesellschaftliche Auseinandersetzung noch nicht komplett vorbei sein. Jetzt auf die anderen Länder bezogen. Ich glaube, Italien ist eines von mindestens 7 Ländern, das keinen verpflichtenden Sexualkundeunterricht in Europa hat. Es geht natürlich darum, dass Italien ein großes Land ist. Das ist zusammen mit Frankreich und Deutschland eines von den 3 großen Ländern in der EU. Ich muss aber ernst sagen, also bei Deutschland habe ich ja, was das angeht, jede Hoffnung verloren. Ja, also Deutschland kann sich wirklich nur, das ist natürlich eine traurige Angelegenheit. Also ich meine, das kann man als Neudeutsch, als Cope sehen, ja, als ein Verhandeln mit sich selbst, um über Sachen wegzukommen, dass man ab und zu nach Italien schaut und denkt, oh, es ist nicht alles verloren. Ich denke, wenn sich Länder dazu ermutigt sehen, dann die eher mittelgroßen Länder in Mittelosteuropa, die natürlich auch andere Beispiele in der Umgebung haben, wie Ungarn beispielsweise, die sagen können, okay, das funktioniert auch anders und ich sage es jetzt ganz provokativ, die deutsche Exportpolitik der Frühsexualisierung und der grünen Ideen, ja, grüne Ideen ist ein weitflächiger Begriff, der natürlich hingeht zur Migration, aber auch zur Energiewende und anderen Themen, man kann das offenbar auch anders machen. Also da sehe ich eher das, was wir mitnehmen könnten, dass sich einige Länder, die sowieso bei dem Thema schon ein paar Gewissensbisse haben und da noch zu keiner Regelung gekommen sind, dass sie nicht automatisch dem deutschen Zeitgeist folgen würden. Wie gesagt, aber für Deutschland selbst, muss ich sagen, bin ich sehr vorsichtig. Ich meine, wir haben keine grüne Regierung mehr. Wir haben jetzt quasi nur mit der Ampel eine gehabt. Das ist ja alles Bundeslandssache letztendlich geregelt. Ja. Das ist eine Sache mit der Bundespolitik, die natürlich ländermäßig beschlossen wird. Und solange sich in den deutschen Ländern nichts ändert, und wir wissen, in sehr, sehr vielen Bundesländern regieren die Grünen mit, ist das in Deutschland eine sehr schwierige Angelegenheit.
Ja, mit dem Publizisten Marco Gallina sprach ich über den Vorstoß der italienischen Regierung, früher staatlicher Sexualerziehung einen Riegel vorzuschieben. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war's auch schon wieder mit dem Lehrerzimmer auf Kontrafunk. Wir haben heute darüber gesprochen, warum Langeweile kein Mangelzustand ist, sondern eine oft unterschätzte Ressource für kindliche Entwicklung. Und welche Folgen es haben kann, wenn sie aus dem Alltag von Kindern verschwindet. Dazu hörten wir Einschätzungen der pädagogischen Psychologin Professor Margret Stamm. Außerdem haben wir einen Blick nach Italien geworfen, wo eine neue Gesetzesinitiative den Sexualkundeunterricht in Schulen regeln soll. Mit klaren Grenzen für frühe Bildungsstufen und einer stärkeren Rolle der Eltern. Über Hintergründe und Einordnung sprach der Historiker und Publizist Marco Gallina. Wenn Sie selbst Lehrer, Pädagoge oder Erzieher sind oder wenn Sie eigene Erfahrungen aus dem Bildungsalltag teilen möchten, schreiben Sie uns gern an lehrerzimmer@kontrafunk.radio. Auch Themenvorschläge sind jederzeit herzlich willkommen. Wie immer gibt es diese und alle anderen Sendungen auch zum Nachhören und Weiterleiten auf www.kontrafunk.radio sowie in der Kontrafunk-App. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder im Lehrerzimmer mit dabei sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Krammer.